ARD Sounds.
Ja, wir stehen hier wieder vor einem wundervollen Beet bei uns auf dem Funkhausgelände und zwar vor einem Rhododendron-Beet. Und ja, man muss aber leider sagen, die Hauptzeit haben sie schon so ein bisschen hinter sich. Die Blüten hängen so ein bisschen schlapp runter, aber es sind noch jede Menge Hummeln dran. Also ganz toll, finde ich ja. Und es ist immer schön, in dieser Jahreszeit an Beeten zu stehen. Die Vögel, die zwitschern oben in den Bäumen, hört man vielleicht auch.
Jetzt noch ein Stuhl und ein leckeres Getränk dazu. Perfekt. Dann wäre es richtig perfekt, sagen wir mal so. Aber da hinten sehe ich, da ist noch ein Stück Erde frei. Soll ja eigentlich nicht sein. Was könnten wir denn dahin pflanzen? Wie wäre es denn vielleicht mit Dahlien?
Ja, das ist eine super Idee. Dahlien finde ich auch total toll. Es gibt ja 20.000 verschiedene Kulturformen. Also da müsste ja auch für jeden Hobbygärtner und für jede Hobbygärtnerin etwas dabei sein. Und die haben ganz tolle unterschiedliche Blütenfarben und Formen. Und ja, wenn die mal loslegen, das geht dann bis zum ersten Frost. Also da hat man wirklich lange etwas davon. Und ich denke mal, deswegen werden wir auch in dieser Folge über die Dahlien mal ein bisschen ausführlicher sprechen.
Genau, das machen wir und dafür gehen wir mal wieder rein.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern. Im grünen Bereich. Der NDR Garten Podcast.
Wenn euer Garten euer liebstes Hobby ist und ihr vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen wollt oder wenn ihr noch ein wenig verschönern wollt, dann seid ihr natürlich bei uns genau richtig hier im Podcast im grünen Bereich. Wir sagen euch nämlich, was gegen Schädlinge hilft, womit ihr welche Pflanze düngt, wie euer Rasen wieder fit wird, welches Gemüse wie gepflanzt wird und auch Tipps zum richtigen Schnitt von Gehölzen, die kriegt ihr natürlich bei uns. 12 Monate lang begleiten wir euch Woche für Woche mit einer neuen Folge durchs Gartenjahr. Und den Podcast im grünen Bereich, den findet ihr natürlich in ARD Sounds. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Mein Name ist Ralf Walter und neben den ganzen Gartenthemen und diesem Podcast im grünen Bereich, da mache ich natürlich auch noch so ein bisschen mehr. Ich bereite die Gesundheits- und Servicesendungen beim NDR vor hier in Niedersachsen. Und ich freue mich, das sage ich jetzt schon mal, ganz toll schon auf den Feierabend.
Na, wer tut das nicht?
Ja, natürlich, wer tut das nicht? Und dann sitze ich nämlich auf meiner Terrasse, gucke so ein bisschen in den grünen Garten hinein und das ja beruhigt mich, da lade ich den Akku auf. Also ich muss sagen, mein Garten und meine Terrasse, das sind so Therapieplätze für mich.
Ich bin Martina Witt, ich bin Podcast-Redakteurin beim NDR in Niedersachsen und ja, sitzen und in den Garten schauen, das kann ich auch besonders gut. Ich würde sagen, das ist mein Steckenpferd. Und an dieser Stelle, weil es gerade ganz gut passt, Stichwort Sitzen und Getränk hatten wir vorhin ja schon. Ich bin ein großer Fan der Aperitivo-Kultur in Italien. Setz dich am Nachmittag irgendwo hin, du bestellst Aperol Spritz und es gibt noch was Kleines zu essen dazu. Ist also mega. Und genau darum geht es auch in einer aktuellen Folge des Genuss-Podcasts Alles in Butter. Hört einfach mal rein. So, aber jetzt von Aperol Spritz tatsächlich zu den Dahlien. Die gibt es bestimmt ja auch in diesem besonderen Orange. Aber warum sind Dahlien eigentlich so wertvoll für den Garten?
Ja, Martina, es gibt sie ja in ganz unterschiedlichen Blütenformen und auch Farben und deshalb passen sie eigentlich in jede Gartensituation. Also jeder Hobbygärtner und jede Hobbygärtnerin findet bestimmt einen Platz, wo noch eine Dahlie reinpasst und sie sind unterschiedlich hoch. Es gibt sie ja, klein wachsend, so 20 Zentimeter hoch, aber dann gibt es auch richtige Kracher, die werden so 1,50 Meter hoch. Und dann gucken wir jetzt nochmal kurz auf die Blütenformen. Was haben wir da so sozusagen im Angebot? Es gibt Pompon-Dahlien, Kaktus-Dahlien, Seerosendahlien, Dahlien, die wie Anemonen blühen, Halskrausendahlien, einfach blühende Dahlien und so weiter und so weiter. Und viele denken ja natürlich auch beim Pflanzen immer an Insekten. Und wenn ich die so ein bisschen fördern will, dann sollte ich natürlich die Dahlien nehmen, die so Blüten haben, die offen sind wie eine Schale. Und das sind dann halt die einfach blühenden oder anemonenblütigen Dahlien. Die sollte ich dann eben nehmen, wenn ich den Insekten auch was ja bieten will in meinem Garten. Aber wir wollen natürlich nicht nur über Blütenformen und Farben sprechen.
Gehen wir nochmal ganz an den Anfang. Wo kommen Dahlien eigentlich her?
Ja, die kommen ursprünglich mal aus Mexiko und wenn wir an Mexiko denken, dann wissen wir, da ist es heiß und trocken. So einen richtigen Winter kennen die da gar nicht. Also da sind die Dahlien bestens ja ausgestattet mit allem, was sie haben wollen, nämlich Hitze und auch nicht zu viel Wasser. Und das bedeutet dann bei uns, dass wir sie natürlich dann vor dem Winter rausholen müssen und einlagern müssen. Da kommen wir dann später noch zu.
Okay, aber jetzt sind wir ja schon im Frühjahr beziehungsweise fast im Sommer. Du hast ja auch schon die Blütenform und die Farben so ein bisschen angesprochen. Was ist denn überhaupt mit der Größe der Blüten?
Ja, auch da können die Interessenten auswählen aus einem ganz großen Spektrum. Es gibt ganz kleinblütige Dahlien, aber auch Dahlien, die Blüten haben, da sind die so groß, so 25 Zentimeter und noch mehr. Und wenn ich mich für so eine Sorte entscheide, da muss ich auch ganz klar daran denken, diese Blüten werden schwer. Und wenn ich mir so eine Dahlia in den Garten, also so eine Knolle dann in den Boden setze, dann sollte ich gleich auch einen Stab dabei haben oder ein Stützgerüst, denn diese Triebe muss ich später anbinden, denn sonst knicken die einfach ab unter dem Gewicht dieser Blüten.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was es so für Erscheinungsformen eigentlich gibt, wenn ich jetzt tatsächlich Dahlien pflanzen möchte. Ich meine, die Eisheiligen sind jetzt wirklich lange her. Wir erwarten keinen Frost mehr, da sind wir wirklich sicher. Was braucht so eine Dahlie dann? Wo sollte sie hin?
Naja, wenn wir nochmal dran denken, Mexiko, ne, das ist sozusagen der Ursprungsort, von dem sie kommen. Dann brauchen sie auch bei uns einen möglichst sonnigen Platz. Der sollte auch ein bisschen windgeschützt sein. Also sie mögen es auch nicht, wenn ständig Sturm so durch die Triebe weht, dann knicken sie auch leicht mal ab. Und ganz wichtig, keine Staunässe. In Mexiko regnet es nicht viel, also die kommen mit wenig Wasser aus. Und wenn sie hier ständig nasse Füße haben, dann kann das zu Fäulnis führen und dass die Knolle also weggammelt und dann ist mit der Dahlie also nichts mehr anzufangen. Deshalb sollte ich auch, wenn ich die Dahlie in einen Kübel setze, das geht natürlich auch, wenn ich so einen 15 bis 20 Liter großen Kübel nehme, dann sollte ich unten eine Drainageschicht einbauen, damit das Wasser gut abziehen kann, damit die Knolle eben gut geschützt und trocken bleibt.
Das heißt, wenn wir ja ein bisschen auch davon ausgehen, dass Sommer warm und trocken sein können, manchmal verregnet es auch, aber Tendenz ist ja auch warm und trocken, dann wäre so eine Dahlie eigentlich gar nicht schlecht.
Nee, das ist eigentlich sozusagen die Pflanzenart der Zukunft, würde ich sagen. Also wenn es hier richtig von dem Himmel runter brezelt, also wenn die Sonne ordentlich kracht und wir haben vielleicht 4 Wochen Hitze am Stück, gehen andere Pflanzen in die Knie, die Dahlie sagt, hoppla, da fühle ich mich aber wohl.
Tipptopp, was habt ihr denn?
Gut, wir waren ja noch nicht ganz fertig mit den Pflanzen. Wir haben also diese Knolle, heben ein Pflanzloch aus. Das sollte so groß sein, dass diese Knolle da richtig gut reinpasst. Also die mag es nicht, wenn sie reingedrückt wird und dann knickt was ab, bricht was ab. Dann hat sie gleich eine Verletzung und dann kann es sein, dass sie natürlich nicht so wächst, wie ich das möchte. Also ein entsprechend großes Pflanzloch. Dann kommt diese Dahlienknolle da rein, 5 bis 10 Zentimeter tief. Ruhig auch noch eine Handvoll Kompost mit rein als Startdünger. Wenn ich keinen Kompost habe, dann kommt eben anschließend, wenn ich die Dahlie angieße, nachdem sie eben die Knolle in den Boden gekommen ist, so ein bisschen Flüssigdünger rein, das geht auch. Dann dieses Pflanzloch wieder schließen und dann kann ich schon fast auf die Uhr gucken. So 2-3 Wochen später kommt dann schon das erste Grün der Dahlie aus dem Boden raus.
Jetzt nochmal ganz zur Sicherheit. Ich kann jetzt Dahlien oder ich sollte jetzt Dahlien pflanzen. Also zu spät bin ich auf gar keinen Fall. Es ist jetzt die richtige Zeit.
Jetzt ist genau die richtige Zeit. Du hast ja die Eisheiligen schon erwähnt. Also richtig heftige Fröste werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr kriegen.
Nein, es ist Juni. Es friert nicht mehr.
Ja, und da die Dahlie ja auch, wie gesagt, 5 bis 10 Zentimeter im Boden ist, die Knolle, könnte es auch ruhig mal ein bisschen kälter werden. Da ist dann noch genug Schicht Erde drüber, die dann so die Kälte ein bisschen abpuffert. Also es ist die Zeit und mein Appell einfach an alle, ran an die Dahlien. Es lohnt sich, der Garten blüht total auf dann. Und wie gesagt, lange Blüte bis weit in den Herbst hinein.
Und dann kann ich mir einfach die ganze Zeit die Dahlien angucken oder muss ich sie dann noch irgendwie pflegen?
Naja, wenn sie dann so ein paar Wochen schon gewachsen ist, dann sehe ich ja, wie viel Triebe sie hat. Und Dahlien können so zwischen 6, 7, 10 und noch mehr Triebe haben. Das ist für uns vielleicht ganz toll, für die Dahlie aber nicht so prickelnd, denn sie müsste ja ihre Kräfte aufteilen. Ne? Also wenn sie da 10 Triebe hat, ist klar, der Bodenbereich, den sie mit ihren Wurzeln da durchwurzelt, ist ja begrenzt und da kann sie auch nicht unendlich Nährstoffe rausziehen. Also müssen wir wieder ein hartes Herz zeigen und sie verziehen. Also nicht verzeihen, sondern verziehen ist da das Stichwort. Was bedeutet verziehen? Wir gucken uns die Dahlie an, die Triebe, und sehen dann, aha, die 3 Triebe, das sind die stärksten, die ich da gerade vor mir habe. Dann nehme ich die anderen weg und das Wegnehmen bedeutet, ich reiße die einfach ab. Also alle abreißen bis auf die 3 kräftigsten, dann kann die Dahlie ihre ganze Kraft eben in diese Triebe stecken. Die werden dann besonders opulent und kriegen auch tolle Blüten. Und wenn ich noch weiter gehen will, ich kann also noch eins draufsetzen, dann kann ich auch in dem Zusammenhang bei den 3 Trieben auch die obersten Zentimeter abknipsen, pinzieren nennt man das. Und dann hat die Dahlie, wenn ich schneide, gibt's ja immer, also pinzieren ist ja ein Schnitt, dann ist das immer der Antrieb, noch mehr sich zu verzweigen. Also verziehen und pinzieren und wenn ich das gemacht habe, dann wird die Dahlie noch hübscher und noch schöner und erfreut mich.
Ich hätte immer Angst, dass ich damit was kaputt mache. Also auch du sagst, ich soll die Triebe rausreißen, aber gleichzeitig wird sie dann wieder noch breiter und buschiger.
Ja, an den 3 Trieben, die übergeblieben sind. Also sie bildet nicht unten neue, sondern oben verzweigt sie sich mehr.
Okay, ja, ich hätte irgendwie Angst, dass sie dann gar nicht mehr blüht. Aber du sagst, das ist eine sichere Nummer.
Das ist Ja, eine sichere Nummer, wirklich.
Du musst dich jetzt festlegen.
Doch, bitte schreibt uns, wenn ihr es gemacht habt und es ist nicht so geworden, wie ihr es euch erhofft habt.
Okay, vertraut Ralf, ja, er bitte. Weiß es.
Oh, gerne,
weiß okay. es. Okay, und wie lange muss ich jetzt warten, bis sie blüht?
Ja, das hängt davon natürlich ab, ob ich schon eine vorgetriebene Dahlie in den Boden gebracht habe. Da kommen wir auch noch mal später zu. Aber wenn ich jetzt einfach die Knolle reinsetze, dann je nach Sorte ab Juli, August, da geht das wirklich richtig los. Und ich sollte aber auch dran denken, Dahlien schmecken auch den Schnecken. Also sie sind nicht nur für uns, fürs Auge was, sondern auch für die Schnecken ein echter Appetit haben. Und in Mexiko, da werden die Knollen teilweise auch von Menschen gegessen. Also so wie eine Art Kartoffel.
Ach. Ich hätte jetzt gedacht, von Wühlmäusen gegebenenfalls.
Aber nee, von Wühlmäusen nicht so sehr, aber ich habe es auch noch nicht probiert, also Dahlienknolle, wie die schmeckt.
Ja, wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, aber bleiben wir bei den Schnecken, was kann ich denn dagegen tun?
Ja, da gibt es natürlich oder gäbe es ganz viele Tipps, die man ausprobieren könnte dann, aber am effektivsten ist es ja nach wie vor mit einem Schneckenzaun oder mit so einem Schneckenkragen. Also wenn ich ein Dahlienbeet habe mit vielen Dahlien, dann wäre so ein Schneckenzaun ja mein Mittel der Wahl, also das hilft tatsächlich. Das ist dann so ein Teilchen aus Metall oder aus Kunststoff, etwas über einen Meter lang, dieser Schneckenzaun oder ein Element dieses Schneckenzauns, 25 bis 30 Zentimeter hoch. Und das Interessante ist, die obere Kante dieses länglichen Plastik- oder Metallteils, diese obere Kante ist dann im spitzen Winkel nach außen weggebogen. Also wie so ein Hemdkragen, muss man sich das vorstellen. Ist das einigermaßen plausibel? Wie so ein Hemdkragen nach außen weggebogen?
Ja, oder stellt man sich einen Löffel vor und man biegt diesen Löffel einfach noch weiter weg, so, ne?
Oder so, ja. Und wenn ich das dann so in mein Dahlienbeet rumdrapiert habe, dann kann die Schnecke da rankriechen, kriecht auch hoch, aber um diesen Knick, da kommt sie nicht rum, also da fällt sie wieder runter.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Schnecken irgendwo runterfallen. Aber scheint ja zu funktionieren.
Es scheint zu funktionieren und wie gesagt, Schneckenzaun ums Dahlienbeet habe ich eine Einzelpflanze. Es gibt auch Schneckenkragen, die kann man dann über die Pflanze erstmal, wenn sie noch kleines drüber stülpen, dann ist unten da der Trieb geschützt, der aus dem Boden kommt. Wir haben ja diese Schneckenzäune schon häufiger erwähnt und wir hatten noch mal eine Zuschrift eines Hörers, der hat gesagt, ja, ihr erzählt da was am Schneckenzaun. Ich hatte trotzdem hinterher eine Schnecke. Naja, klar, kann passieren. Also wenn vielleicht Schneckeneier schon in dem Gartenbereich waren oder in dem Beet, um den ich diesen Schneckenzaun gezogen habe, dann kommt die Schnecke aus dem Ei natürlich irgendwann raus. Also das muss ich natürlich beobachten. Oder, was auch nicht sein darf, es darf nichts an diesem Schneckenzaun emporwachsen oder drüber wachsen.
Dann so als Leiter.
Als ja, Bergsteigerhilfe für die Schnecken. Die sind ja auch schlau, die gucken schon, wie komme ich denn daran? Also das könnte ich machen, Schneckenzaun, Schneckenkragen. Oder wenn ich sage, das ist mir ein bisschen aufwendig, dann könnte ich auch Opferpflanzen in die Nähe.
Das ist irgendwie gemein.
Setzen, ja, gut. Muss man halt abwägen. Also es gibt ja noch andere Pflanzen, die Schnecken mögen, vor allen Dingen die Nacktschnecken und noch lieber mögen als Dahlien. Und dazu gehört die Tagetes oder die Studentenblume. Wenn ich da so einen Kreis um meine Dahlie pflanze, dann knabbern die Schnecken erstmal an diesen Opferpflanzen, also an der Tagetes. Und dann habe ich vielleicht Glück und meine Dahlie ist in der Zeit dann schon so weit gewachsen, dass es ihr nicht so sehr viel ausmacht, wenn eine Schnecke oder zwei Schnecken so ein bisschen dran rumknabbern.
Jetzt stell du dir mal vor, du bist eine Tagetes und hörst das. Was würde das mit dir machen?
Es würde mich sehr verunsichern und sagen, ja, was haben die mit mir vor? Ich will doch auch schön wachsen und ja, ein bisschen im Wind wiegen und nicht von der Schnecke gefressen werden. Aber naja, so ist das.
So ist das Leben halt. Kalt und gefühllos.
Ja.
Nein, so sind wir natürlich nicht. Versuch's vielleicht einfach mit dem Schneckenzaun.
Genau, mach das mal. Ne?
Also, wir fassen mal kurz zusammen bis hierher. Dahlien gibt es in ganz unterschiedlichen Farben und ganz unterschiedlichen Blütenformen. Und wenn ihr den Insekten etwas Gutes tun wollt, dann greift ihr auf die einfach blühenden Dahlien zurück. So, sie kommen aus Mexiko, sie sind pflegeleicht und weil sie eben aus Mexiko kommen, vertragen sie ziemlich gut Hitze und Trockenheit. Und ich glaube, das Zentrale ist, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um sie zu pflanzen, und zwar 5 bis 10 Zentimeter tief. Noch ein bisschen düngen, also vielleicht Kompost als Starthilfe gleich mit rein ins Pflanzloch und dann vor Schnecken schützen. Dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. So, und du hattest ja auch schon gesagt, es gibt auch vorgezogene Dahlien. Mhm. Erstens, wo kriege ich die denn her und worauf muss ich dann achten?
Also ich kann natürlich Dahlien irgendwo schon mal kaufen. Ich kann aber auch, also vorgezogene in einer Gärtnerei oder im Gartenfachbetrieb, ich kann aber auch, wenn ich selbst schon Dahlien habe und die lagen halt im Winterquartier, dann hätte ich die auch schon im Februar, März, April sozusagen aus dem Winterschlaf herausholen können. Und das geht so, ich nehme halt diese Knolle, habe einen Topf und da fülle ich frische Erde ein, lege die Knolle rein, gieße ein bisschen an und stelle halt diesen Topf dann auf den Fenstersims im Keller, also ans Kellerfenster. Da sollte es dann so 8 bis maximal 15 Grad warm sein. Und dann beginnt die Dahlie schon auszutreiben und hat dann einen Wachstumsvorsprung. Natürlich, ist ja klar, ne? Die ist dann schon so ein paar Zentimeter groß. Wenn ich sie jetzt auspflanze und dann wächst sie auch viel schneller und hat auch eher Blüten und wird vielleicht auch von den Schnecken nicht so angegangen. Ist noch ein zusätzlicher Vorteil dann bei vorgetriebenen Dahlien.
Und ich kann sie aber auch schon vorgetrieben kaufen.
Genau. Gibt's okay. Auch, ja.
Ja, dann wäre das ja vielleicht ein ganz guter Plan. Du hattest ja auch schon gesagt, sie mögen es jetzt nicht, wenn sie im Kübel wachsen und überall staut sich das Wasser, dann fangen sie halt an zu gammeln. Wie macht sich denn eine Dahlie bemerkbar, dass sie jetzt doch mal gegossen werden wollen würde?
Ja, wir lassen, wenn es uns nicht so gut geht, manchmal die Schultern hängen. Die Dahlien lassen einfach die Blätter so schlapp runterhängen. Dann ist das für mich ein sicheres Zeichen, die braucht mal wieder Wasser. Aber natürlich, ne, weil sie ja aus Mexiko kommt, muss die nicht jeden Tag einen Liter kriegen, sondern darauf achten, wenn die schlappt, dann wieder mit dem Schlauch oder mit der Gießkanne ran und dann Wasser geben und dann richten sich die Blätter wieder auf und dann hat sie auch diese kleine Durststrecke bestimmt gut überstanden.
Okay, also die Blätter sind ein gutes Zeichen
ja,
für ich habe Durst.
Genau, aber was wir auch bedenken sollten, wir sollen unten ran gießen, also an den Wurzelbereich, nicht von oben über die Blätter. Wir wollen sie gießen und nicht duschen. Also das mag die Dahlie nicht. Es sei denn, es regnet, dann ist es natürlich nicht zu verhindern, aber wir sollten das nicht noch zusätzlich befördern.
Okay. Gucken wir mal ein bisschen auf das Thema Gestaltung. Wie könnte denn so ein schönes Dahlienbeet aussehen? Einfach alles wild durcheinander? Ist ja auch eine Variante. Das wäre ja. So wahrscheinlich meine.
Warum?
Wusstest du schon wieder.
Warum habe ich mir das nur schon so gedacht? Also knallbunt wäre deine...
Ja, und so ganz viel Rottöne. Also ich mag dieses Dunkelrote.
Mhm. Ja, also das ist ja das Tolle bei den Dahlien. Du hast wirklich die riesengroße Auswahl. Du kannst alles machen, eben von knallbunt bis vielleicht so ein bisschen strukturiert. Also wer so eher in die, sag ich mal, harmonische Farbrichtung gehen möchte, der kann ja von gelb über orange bis hin zu, du hast es ja schon gesagt, roten Dahlien gehen. Das sieht dann vielleicht so ein bisschen ruhiger aus. Und natürlich die großen Dahlien nach hinten pflanzen und die kleineren Sorten nach vorne. Dann habe ich da auch ein schön gestaltetes Beet und ja, meinen Stuhl dahin. Und dann kann ich da einen ganzen Nachmittag sitzen, wenn die Sonne vielleicht noch ein bisschen scheint und die Dahlien genießen. Das ist doch, denke ich, eine gute Perspektive.
Wie viel Platz braucht so eine Dahlie?
Ja,
so groß sind die Knollen ja nicht.
Nee, die Knöllchen sind ja manchmal richtig verschrumpelt, sehen die aus, ne? Wie so Kartoffeln, ne? Pflanzkartoffeln, die man vergessen hat. Aber da soll man sich wirklich nicht täuschen. Aus auch einer kleinen, verschrumpelten Knolle kann eine Riesendahlie werden. Also ein Quadratmeter pro Knolle sollte man so als Faustregel doch sich vornehmen. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Also den Platz sollte man im Garten einplanen und dann geht es los. Mit den Blühen haben wir ja schon gesagt, so ab Juli und dann bis weit, weit, weit in den Herbst hinein habe ich dann wirklich ein tolles Dahlienbeet oder tolle Farbakzente durch einzelgepflanzte Dahlien. Ja, und das ist doch, denke ich, eine super Sache. Ich habe wenig Arbeit, muss kaum gießen, ab und zu vielleicht mal ein bisschen düngen. Und ich kann mir sogar auch welche für die Vase abschneiden. Das ist ja auch nicht zu verachten. Viele nehmen ja auch gerne mal so eine schöne Dahlie mit rein ins Haus und stecken die in tolle Vasen. Also vielseitig zu verwenden, einfach eine tolle Pflanze.
Dann haben die Dahlien geblüht oder eine Knospe hat geblüht. Die blühen auch nacheinander ein bisschen, ne?
Die blühen auch nacheinander.
Ja, genau. Also was mache ich mit den Verblüten?
Ja, das ist wichtig, dass wir die abschneiden, also abnehmen, ne, damit die wieder einen Antrieb kriegt, neue Blüten zu bilden. Und die schiebt ja, nicht gerade unendlich, aber viele neue nach. Und was auch wichtig ist, wenn ich das Verblüte einmal so dran lasse, dann rieseln ja die Blütenblätter so runter und fallen auf die Stiele, verkleben da und dann... Ja, kann sich da Feuchtigkeit mehr halten an diesen verklebten Stellen. Es können Pilzkrankheiten auftreten. Also da sollte ich auch ein bisschen an die Pflanzenhygiene denken und verblüht es wirklich rausschneiden rechtzeitig, damit ich eben Krankheiten verhindere und der Dahlie die Chance gebe, neue Blüten nachzuschieben.
Und was mache ich dann im Herbst, wenn es alles vorbei ist?
Ja, da müssen wir vielleicht schon ein bisschen früher mal gucken auf den Monat September.
Das ist ja schon Herbst.
Ist schon Herbst, 21. September, klar, da geht es immer los. Aber Anfang September sollte ich auch das wenig Gießen noch ein bisschen reduzieren. Warum sollte ich das machen? Wir holen ja, darauf willst du ja hinaus, die Dahlienknolle aus dem Boden raus, damit sie überwintern kann. Und damit sie nicht zu feucht aus dem Boden kommt, sollte ich dann schon von Anfang Herbst an das Gießen noch weiter reduzieren. Also nicht mehr vielleicht einmal in der Woche, sondern nur noch ja, alle 10 Tage, alle 14 Tage. Ich sehe ja, wenn sie schlappt, dann natürlich mal wieder ein bisschen mehr geben. Und dann geht es daran, nach dem ersten Frost, das zeigt mir dann die Dahlia auch, wenn der erste Frost drüber gegangen ist, dann hängen die Blätter so matschig und gelb oder auch ja schon fast braun runter. Und dann wird es Zeit, die Dahlia rauszuholen. Denn sie kann oder darf bei uns nicht im Boden bleiben, weil der norddeutsche Winter für sie doch das Ende bedeuten würde.
Okay, also es hat einmal gefroren, das ist dann der Zeitpunkt, dass die Dahlien raus müssen. Buddel ich die dann einfach mit den Händen raus? Nein, wahrscheinlich nicht. Der Boden ist ja schon ein bisschen gefroren. Also
ja.
Spaten, Grabegabel.
Du könntest es mit den Händen versuchen, aber ich glaube, du würdest ganz schnell sagen, nee, das ist nicht richtig angenehm. Also eine Grabegabel wäre da wirklich das Werkzeug der Wahl. Spaten, ja, damit könnte ich ja schon Schaden anrichten. Ich weiß ja vielleicht nicht ganz genau, wo die Knolle im Boden liegt. Und mit dem Spaten da zimmere ich oder hämmere ich die dann gleich durch mit der Grabegabel. Da piekse ich vielleicht ein Stückchen rein. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Also mit der Grabegabel ringsherum so ein bisschen die Dahlie schon mal anliften. Vorher, bevor ich sie ganz raushole, die Knolle oben den Trieb abschneiden, so 10, 15 Zentimeter über dem Erdboden, dann rausnehmen und dann 2, 3 Tage vielleicht überdacht irgendwo liegen lassen, damit sie die Knolle so ein bisschen abtrocknet und noch ein bisschen, ja, das Wasser entfernt wird dadurch. Und was ganz wichtig ist, ich sollte auch gleich kontrollieren, ob sie vielleicht irgendwelche Schäden hat. Also nicht nur dadurch, dass ich sie rausgenommen habe und da vielleicht verletzt habe, sondern vielleicht ist auch irgendwo eine gammelige Stelle dran, dann sollte ich die mit einem scharfen Messer auch entfernen. Und ja, jetzt kommt noch so ein kleiner Extra-Tipp.
Düdüm.
Viele haben ja den Sommer über dann gegrillt und vielleicht noch irgendwo im Schuppen oder im Keller diese Tüte mit der Holzkohle und da sind noch Reste drin und da unten sammelt sich auch immer so Holzkohlenstaub. Der kommt jetzt zum Einsatz. Also den kippe ich mir vielleicht in irgendein Gefäß und da kann ich dann meine Dahlien, die Knollen, die ich geschnitten habe, wo so Schnittstellen sind, die Schnittstellen da so reintunken. Das hat dann den Effekt, dass dieser Holzkohlenstaub...
Dass man das paniert.
Ja, genau, paniert.
Da bin ich wieder am Start.
Vorhin haben wir über das Essen von Dahlienknollen gesprochen, jetzt hast du die auch paniert. Nein, natürlich nicht, sondern dieser Holzkohlenstaub, der sorgt dafür, dass diese Schnittstelle ja desinfiziert wird, also dass sich da keine Krankheiten bilden können.
Das ist verrückt. Gut, alte Holzkohle abgecycelt.
Genau, ne? Holzkohlenstaub 2.0.
Mega.
Ja, und dann, wie geht's weiter? Ich muss die Dahlie dann natürlich über den Winter irgendwo einlagern, einen Schuppen oder einen Keller, ein frostfreier Raum sollte es auf alle Fälle sein. Da kommt diese Knolle oder diese Knollen kommen dann da rein, die meisten haben ja mehr als eine Dahlie im Garten. Bevor ich sie da einlagere, vielleicht noch einen kleinen Zettel dran befestigen, damit ich weiß, welche ist das denn überhaupt? Also rotblühend, gelbblühend, groß, klein, sonst im nächsten Frühjahr, wenn ich die wieder einpflanze nach den Eisheiligen, da erkenne ich mit Sicherheit, ich jedenfalls nicht, an der Knolle, welche das war. Also dann gibt es ein Durcheinander. Bei dir natürlich.
Ich wollte gerade sagen, dann kann man sie egal. Einfach einpflanzen, wie sie da liegen.
Bei Knallbunt wäre es egal, aber wenn ich da so ein Farbschema, Farbplan hatte, dann wäre es schon pfiffig, wenn ich hinterher auch wüsste im nächsten Frühjahr, welche Knolle ist das denn da eigentlich? Also einen Zettel vielleicht dran machen. So, ist der Kellerraum oder der Raum, in dem sie gelagert wird, sehr trocken, dann sollten die Knollen in eine Kiste mit ja ein bisschen feuchten Sand, also die dürfen nicht komplett durchtrocknen. Und ist der Raum ja nicht ganz trocken, also leicht feucht, manche Kellerräume haben ja so einen, riecht man ja dann auch so einen angenehmen, ja, feuchten Geruch. Und dann reicht es, wenn ich die in Zeitungspapier einwickle und da liegen lasse und auch nicht gießen, also einfach links liegen lassen sozusagen.
Also ich fasse auch den Teil nochmal zusammen. Ihr könnt selber entscheiden natürlich, wie ihr so ein Dahlienbeet gerne haben mögt. Also ist es lieber total wild, so wie vielleicht wie bei mir, oder habt ihr es dann schön strukturiert von gelb über orange zu rot und vielleicht hier und da noch ein kleiner blauer Fleck, dann ist alles möglich. Die Dahlien sind so vielseitig einsetzbar, ihr könnt euch einfach nur vorher überlegen, wie hättet ihr es denn dann gerne. So, und dann Dahlien verziehen, ganz wichtig, also nur die 3 kräftigsten Triebe stehen lassen, damit die Pflanze ihre ganze Kraft dann eben in die stecken kann und die verblühten Verblühten Blüten sollten auch ab, auch da das Gleiche, damit die Pflanze dann einfach wieder noch verstärkt blüht und eben diese verblühten Blütenblätter, Fischers Fritze,
fischt,
genau, damit diese verblühten Blütenblätter nicht einfach runterfallen, festkleben und sich Pilzkrankheiten bilden können. So, dann haben wir das, ab September nicht mehr so viel gießen, damit die Knollen nicht allzu feucht rauskommen und wenn es dann einmal gefroren hat, dann die Dahlien mit der Grabegabel rausholen.
Ja, genau.
Passt.
Das hast du gut zusammengefasst.
Wir sind durch Dahlien-Jahr durch.
In wenigen Minuten. Ne? Das haben wir wieder gut geschafft, denke ich mal. Und ja, falls ihr auch eine Lieblingsdahlia habt oder vielleicht auch für uns noch einen Tipp rund um Dahlien, dann schickt uns doch gerne eine Mail an die Adresse garten@ndr.de.
Genau, und das hat nämlich auch die Ulrike gemacht. Sie hat eine ganze Liste an Fragen zum Thema Basilikum geschickt. Das will sie nämlich anpflanzen. Dafür hat sie zwei kleine Hochbeete gekauft und schon befüllt. Und nun eben die Fragen. Sonnen- oder Schattenplatz auswählen. Was ist bei der Ernte zu beachten, damit das ganze Basilikum dann üppig nachwächst? Und was macht man, wenn die Pflanzen blühen? So, Ralf. Und? Mhm. Was sagst du?
Ja, erstmal eine Menge Fragen auf einmal, ja. Und ich glaube aber, wir sollten erstmal unterscheiden beim Basilikum, welches ist denn überhaupt jetzt gemeint? Es gibt ja das Basilikum, das ich im Supermarkt kaufen kann, dieses Genovesa-Basilikum.
Ne? Schön grün lecker.
Schön grün lecker in kleinen Töpfen, genau. Das stammt ursprünglich aus Indien, also aus einer subtropischen Region Indiens und ist da immer unter einem schützenden Blätterdach gewachsen. Also das mag es nicht so gerne richtig sonnig, also höchstens halbschattig. Das wäre das Genovesa-Basilikum. Falls Ulrike jetzt aber vorhat, Strauch- oder Buschbasilikum zu pflanzen, das ist ja eher so im Mittelmeerraum jetzt verbreitet. Da sieht es wieder anders aus. Das müsste dann voll sonnig stehen. Also braucht dann wirklich jeden Sonnenstrahl, den dieses Basilikum, dieses Strauchbasilikum bekommen kann, möchte auch in einem nährstoffreichen Boden stehen und dieser Boden sollte auch immer gut feucht sein, auch gerade wenn der Sommer vielleicht ganz heiß wird. Das braucht das Buschbasilikum immer ein bisschen Feuchtigkeit im Boden, aber auch nicht klatschnass. Ja, hört sich immer toll an, ne? Richtig dosieren, aber das muss man so ein bisschen rausfinden, ne? So ein bisschen Fingerspitzengefühl und im Laufe der Zeit kriegt man das auch raus mit dem Wässern. Und ab und zu düngen, vielleicht, es gibt ja so spezielle Kräuterdünger, da was rangeben und dann ja beim Ernten ja nicht so die einzelnen Blätter vielleicht abnehmen, sondern gleich so einen Trieb abschneiden, haben wir ja auch schon mal gesagt, wenn ich etwas abschneide, hat die Pflanze den Ansporn neu auszutreiben, also dann treibt auch dieses Busch- oder Strauchbasilikum neu nach und ich habe dann immer einen Nachschub an aromatischen Blättern und wenn diese Pflanze blüht, das Basilikum, ist das auch nicht schlimm, da kann ich auch immer noch ernten, aber das ist dann nicht mehr ganz so aromatisch, wenn die Blütezeit angefangen hat.
Ich hatte mal Thai-Basilikum. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das nur Basilikum heißt und aus einer ganz anderen Familie stammt, aber ich glaube, es ist auch irgendeine Basilikumpflanze. Ja. Und bei der habe ich wirklich beobachtet, als sie anfing zu blühen, wurden die Blätter immer kleiner und weniger. Das hat noch gut geschmeckt, aber die hat die Kraft natürlich in die Blüten gesteckt und nicht mehr in die Produktion von Blättern. Also da war mein Weg dann einfach die Blüten frühzeitig abzuschneiden, damit weiter Kraft in die Blätter geht.
Aber für die, aus Sicht der Pflanze.
Ja, für die Pflanze ist doof.
Ja,
ne? Ist ein bisschen wie die Tagetes.
Ja, aber die macht's ja richtig, ne? Also die will sich ja weiter vermehren. Also schöne Blüte, kräftige Blüte. Und was interessieren mich dann noch die Blätter? Ne? Aber für uns ist es umgekehrt. Wir wollen die Blätter haben. Und ja, was wir nicht vergessen dürfen, auch da ist es so, die Schnecken, ja, die mögen auch Basilikum. Also da müsste man auch vielleicht einen Schneckenzaun oder einen Kragen drum packen.
Also wenn ihr auch eine Frage habt, schickt sie uns rüber, garten@ndr.de. Und in der nächsten Folge, dann sind wieder Thomas und Sami am Start. Und bei denen geht es ja um eins eurer Lieblingsthemen, nämlich um Tomaten. Sind jetzt ja schon gepflanzt, so langsam, wirklich. Aber warum ist das Ausgeizen wichtig? Welchen Dünger brauchen sie, weil sie ja Starkzehrer sind? Und wie könnt ihr jetzt noch Krankheiten vorbeugen? Und welche Sorten können jetzt auch immer noch gepflanzt werden, wenn ihr schon ganz aufgeregt und hektisch seid und das alles ganz sofort hören wollt, weil ihr es nicht mehr abwarten könnt, dann switcht doch schnell rüber in ARD Sounds. Da gibt es die neuen Folgen ja immer zuerst. Eine Woche später dann hier.
Und das könnt ihr jetzt auch noch machen.
Ja, wer jetzt vielleicht noch eine freie Stelle im Garten hat, also obwohl er eine Dahlia schon reingebracht hat, der könnte ja vielleicht mal zu einer ganz anderen zusätzlichen ausdrucksvollen Staude greifen. Und das wären dann Stauden aus der Gruppe der Sedumpflanzen. Das ist der, also Sedum, das ist der botanische Name für diese Stauden. Und viele kennen sie ja eher unter dem Begriff Fetthenne oder Mauerpfeffer. Die sind eng verwandt, Fetthenne und Mauerpfeffer. Die Fetthenne ist allerdings ein bisschen höher wachsend, 30 bis 60 Zentimeter, hat unterschiedliche Blütenfarben. Und der Mauerpfeffer, der ist so ein bisschen niedriger. Also der hat eigentlich so leuchtend gelbe Blüten. Und was der hat, drauf hat, der breitet sich, wenn er sich wohlfühlt, also trocken irgendwo steht, breitet der sich aus wie ein Teppich. Also da kann ich ganz große Flächen mit bepflanzen, mit einer Pflanze. Also das geht rucki zucki und das sieht wirklich ganz toll aus. Und ja, das ist, denke ich, dann auch im Herbst. Ne? Die halten auch lange. Gerade noch ein absoluter Hingucker, diese Sedumpflanzen, die Fetthenne oder eben der Mauerpfeffer. Und die Fetthenne, absolute Bienenweide. Ich habe die auch im Garten, da summt und brummt es dann. Also, und sie vertragen, wie gesagt, Trockenheit und Hitze, könnten sich also über Jahre bei uns wohlfühlen. Also deswegen mein Rat, eine Sedumpflanze, da wo noch etwas frei sein sollte.
Also auch pflanzbar jetzt.
Jawohl, natürlich.
Perfekt. Aber Ralf, ich komme nicht los von den Tomaten. Ich freue mich sehr auf die Folge von Thomas und Samir, weil ich habe dieses Jahr Probleme, die ich zu diesem Zeitpunkt bisher noch nicht hatte. Ich habe meine Tomaten schon rausgestellt und sie haben sofort, ein paar Tage später, komische braune Stellen, also so Punkte auf den Blättern bekommen und die Blätter klappen sich so zusammen und kräuseln.
Und du hast auch immer ordentlich gegossen?
Ja, ich habe gegossen, es hat sowieso geregnet. Jetzt frage ich mich, ob das jetzt schon Kraut- und Braunfäule ist, aber eigentlich kommt das ja viel später.
Glaube ich nicht.
Sie stehen jetzt auch nicht in der mega prallen Sonne, aber sie bekommen Sonne, wenn sie denn scheint.
Ja, das hätte es vielleicht auch sein können. Also wenn man sie aus der Wohnung rausstellt oder aus dem Haus und gleich in die pralle Sonne, dann kann es natürlich sein, dass die Blätter so ein bisschen leiden, verbrennen. Aber bei dir ist es ja, glaube ich, immer eher schattig, ne?
Ja, wie gesagt, also es ist, nachmittags kommt die Sonne rum, aber sie kriegen jetzt in keinster Weise den ganzen Tag Vollsonne. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verzweifelt.
Vielleicht ein Fall für Thomas Balster in der nächsten Folge.
Das oder ich habe das auch fotografiert, ich zeig's dir auch gleich mal. Vielleicht fällt dir ja noch was dazu ein. Ich habe die alle selbst gezogen und jetzt sind die meisten krank.
Oh Mensch, das soll nicht sein. Wir gucken gleich mal drauf.
Ja, bitte. Ansonsten setze ich auf die nächste Folge.
Okay. Das machen wir dann.
Bis dahin.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Sounds App.